So, die Kreuzfahrt boomt und allgemein denkt man ja, so eine Reise auf dem Schiff, das ist sowas wie eine Vollkaskoversicherung gegen all die Gefahren in der Fremde. Man wird von morgens bis abends wird man da gepampert, also genau das Gegenteil von einer Abenteuerreise. Nun sagen Sie, lieber Professor Jelinek, Kreuzfahrten sind aus medizinischer Sicht beileibe nicht ohne. Da lauert einiges an möglichen Krankheiten. Meinen Sie jetzt so die Übelkeit auf See?
Also es ist schon richtig, dass man auf dem Schiff gut aufgeräumt ist und viele Risiken, die Einzelreisende an Land haben, tatsächlich gar nicht so relevant sind. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich eben auch Besonderheiten, die sich auf die Gesundheit auswirken können. Das eine ist, dass viele Menschen auf einem Haufen quasi zusammengepackt sind. Das kann natürlich mal zu Gesundheitsproblemen führen. Naja, und dann bewegt sich das Schiff in der Tat auf dem Meer. Das Meer wackelt und sensible Personen zumindest können dann schon auch das spüren. Die Schiffe sind zwar stabilisiert und es ist also bei weitem nicht mehr so wie früher, auf den großen Schiffen zumindest, aber trotzdem spürt das der eine oder andere und dann kann man eben mit Seekrankheit schon auch zu tun kriegen.
Gut, das kennen wir ja so, frische Luft soll man vor allen Dingen haben, auf den Horizont gucken in der Ferne, das hilft dann auch dem vegetativen Nervensystem. Wie ist das denn mit so einem Mittelchen? Gibt es da was besonders Empfehlenswertes, eher was zum Einnehmen oder ein Pflaster hinterm Ohr? Ich glaube, manche, die schwören auch auf irgendwelche Magnetbänder.
Also es gibt in der Tat eine ganze Batterie von Möglichkeiten, die man ausprobieren kann. Ist ein bisschen unterschiedlich, das Ansprechen. Seekrankheit ist ja ein Kommunikationsproblem im Kopf im Wesentlichen, weil der Körper unterschiedliche Signale bekommt. Die Augen sagen einem, dass man stillsteht und der Körper kriegt aber mit, dass es sich irgendwie doch bewegt und das kriegt der Kopf halt nicht gut zusammen. Verschiedene Hirnnervenkerne kriegen unterschiedliche Informationen und dann gibt es eben Übelkeit. Und das heißt, man muss diese Signalübertragung irgendwie beeinflussen. Es gibt also Mittel, die da ein bisschen dämpfen, sogenannte Antihistaminika, die sehr effektiv sind, aber müde machen können. Das ist halt ein Nachteil potenziell. Es gibt die Pflaster, die Sie ansprechen, die früher sehr großzügig gegeben wurden, die wir heute nicht mehr so gerne geben, insbesondere nicht bei Älteren, weil die häufig auch ganz erheblich Nebenwirkungen machen können. Man sieht zum Beispiel nicht mehr scharf dann, was ein Problem sein kann und Ähnliches. Naja, und dann gibt es tatsächlich solche Armbänder. Da ist der Effekt in Studien nie nachgewiesen worden, aber es gibt Menschen, die schwören darauf und dann ist es auch gut, finde ich. Wenn es funktioniert beim Einzelnen, dann kann man das zumindest mal ausprobieren, ob man nicht durch diese Akupressur oder Magnetfelder oder was auch immer tatsächlich eine Beeinflussung bekommt. Ein Medikament oder ein Mittel der letzten Jahre ist Ingwer. Es gibt Ingwer-Kapseln, die tatsächlich auch in Studien einen klaren Effekt zeigen gegen Seekrankheit und Ingwer ist ja für viele Dinge gut, also kann man das zumindest probieren und eventuell dann auch die Seekrankheit verhindern.
Und hat noch was für den Hals getan, auch noch schön. Jemand, der leicht seekrank wird, für den ist vielleicht auch, sag mal, die Kreuzfahrt nicht das Mittel der ersten Wahl für einen gelungenen Urlaub. Aber es gibt nur manche Dinge, da kann man sich an Bord auch als richtiger Seebär kaum schützen, Durchfall. Also bei der Nilkreuzfahrt, da kann ich das ja nachvollziehen, nichts gegen die lieben Ägypter. Aber wenn man einmal in so eine Küche hineingeguckt hat, auf so einem ollen Nilkreuzfahrtpott, da wird ja vielleicht bei der Verarbeitung vom Essen nicht so ganz klinisch rein vorgegangen.
Nilkreuzfahrten sind schon immer bekannt für Durchfälle. Das liegt natürlich daran, dass die Nahrungsmittel an Land gekauft werden, dann in dem Klima oft ein bisschen zu lange stehen. Küchenhygiene kann, muss aber nicht eine Rolle spielen. Es reicht einfach schon, wenn Sie die Mittel eben vom Land kriegen. Und wir haben viele Durchfälle auf Nilkreuzfahrtschiffen. Auf großen, vor allen Dingen Seekreuzfahrern, gibt es aber auch Probleme, insbesondere durch ein Virus, das Norovirus, was mit Hygiene sehr wenig oder gar nichts zu tun hat. Das ist kein Küchenproblem, sondern ein Problem wieder von vielen Menschen beieinander. Das wird nämlich durch Kontakt, zum Beispiel Händeschütteln oder Anfassen von Türklinken oder Ähnliches übertragen und führt regelmäßig zu Ausbrüchen auf diesen Schiffen. Ganz schwer zu kontrollieren. Und eine echte Plage, muss man sagen. Das führt dann zu einem kurzfristigen, sehr unangenehmen, wässrigen Durchfall, der einen ziemlich mitnehmen kann, weil man einfach viel Flüssigkeit verliert und ist eben in der Phase auch sehr ansteckend für andere. Da kann man außer die Erkrankten zu isolieren und möglichst gute Desinfektion von Flächen, von Händen etc. zu machen, tatsächlich wenig tun. Ist also nicht die Schuld der Küche, ganz klar. Unterm Strich, ja, muss man einfach schauen, dass man solche Sachen dann schnell in den Griff bekommt. Für den Reisenden heißt das, auf Nilkreuzfahrtschiff würde ich schon das Thema Durchfall vorher diskutieren mit dem. dass er einfach auch was dabei hat, um schnell zu reagieren, wenn es dann passiert. Auf anderen Schiffen ist es ein bisschen schicksalshaft, muss man sagen. Das kann man schlecht vorher kontrollieren. Es gibt keine Impfung gegen Noroviren. Daran wird gearbeitet, aber es wird noch ein paar Jahre dauern.
Ist das denn so, also beim Nilkreuzfahrtschiff, da denke ich mal Imodium, etwas in der Art, dass man nicht mehr auf Toilette muss, auch wenn Imodium immer so ein bisschen problematisch ist, weil alles im Körper drin bleibt. Gegen Norovirus kann man sich ja nicht mit der Tablette schützen, oder?
Gegen Noroviren können Sie auch nur symptomatisch behandeln. Also ist vor allem Trinken wichtig, dass man die Flüssigkeit, die man verliert, einfach ersetzt. Und manchmal ist es so viel, dass man halt einfach auch nur Infusionen braucht mit Flüssigkeit. Kein großes Drama. Und auf dem Schiff ist das ja auch verfügbar durch die Bordklinik, die da ist. Aber muss man dann halt auch kriegen, sonst geht der Kreislauf einfach in die Knie. Häufig reicht aber auch einfach, wenn man versucht, dass die Flüssigkeit eben den Flüssigkeitsverlust aufzufangen. Es gibt Mittel, die das bremsen, also die diese Ausscheidung von Wasser ein bisschen reduzieren. Das kann dann schon reichen. Gibt es da Mittel in der Kinderheilkunde, das wir mittlerweile auch sehr gerne anwenden. Das hat einen recht komplizierten Namen, Razzicatodril, wirkt aber ganz gut in diesem Zusammenhang. Das Loperamid, das ist ja der Wirkstoff von dem Mittel, das Sie gerade angesprochen haben, ist bei uns nicht so beliebt in der Reisemedizin, weil es in der Tat den Darm einfach nur lahmlegt, sonst gar nichts macht und dann Erreger, die eigentlich ausgeschieden werden sollen, drinbleiben können. Und das kann eher mehr Probleme verursachen. Also das geben wir nicht so gerne mit wie früher.
Sie haben es ja eben kurz angesprochen, die Infektionsmöglichkeit ist mannigfach an so einem Schiff, das breitet sich aus wie Zunder. Könnte man jetzt im Umkehrschluss sagen, ist es eigentlich auch Schuld der Passagiere oft, die jetzt bei sich spüren, oje, bei mir kommt was, aber gleichzeitig ein bisschen egoistisch sind, sondern das habe ich bezahlt, jetzt möchte ich auch nicht auf der Kabine bleiben.
Naja, der Wunsch ist ja nachvollziehbar. Natürlich möchte man sich nicht selber einsperren. Aber natürlich ist es so, wenn man was Ansteckendes hat und das verteilt, also zum Beispiel Durchfall hat und dann eben so ein Norovirus an den Händen klebt, das ist wirklich ansteckend und schwer loszuwerden, dann wäre es schon sinnvoller, wenn man jetzt nicht mit allzu vielen Leuten in Kontakt tritt. Genauso gilt es, wenn man eine Atemwegsinfektion hat. Kreuzfahrtschiffe sind schon auch notorisch zum Beispiel für Grippeausbrüche, weil eben viele Menschen zusammenkommen. Da wird schon einer dabei sein, der dann auch entsprechend Viren verteilen kann. Das ist halt Teil von diesem Problem, viele Menschen auf engem Ort zusammengepackt. Da wäre es wünschenswert, wenn der ein oder andere sagen würde, so, jetzt isoliere ich mich mal selber. Aber das ist, glaube ich, nicht realistisch, das wirklich zu erwarten.
Und das Gute zumindest im Schlechten, auf dem Kreuzfahrtschiff ist immer ein Arzt an Bord, oft eine kleine Klinik sogar, die eingerichtet ist. Was muss denn jetzt jemand, der, ich sag mal, chronisch krank ist, der weiß, er braucht seine Medikamente, beachten, wenn er auf Kreuzfahrt geht? Nur, dass er die alles mitnimmt oder gibt es noch andere Sachen?
Naja, das Mitnehmen der Medikamente wäre tatsächlich sehr gut. Das würde schon viel bringen, wenn man eben da nicht angewiesen ist, da im Hauruckverfahren vor Ort oder in einem Hafen was zu organisieren. Dann ist es auch gut, wenn die Medikamente eben nicht in den Koffer gepackt werden, weil der kann halt mal verloren gehen auf dem Weg. Und dann sind die Medikamente in Caracas, man selber aber in Jamaika, das bringt einem nicht so viel. Also am Menschen transportieren, sicherstellen, dass die dabei sind und auch eine Liste haben mit den Medikamenten, mit den Substanzen, damit man im Notfall eben Alternativen finden kann. Dann ist die Frage, wie gut eingestellt die Krankheit ist. Unter Umständen macht es durchaus Sinn, sich mal dem Arzt zu zeigen und zu sagen, hier, ich bin da, ich habe das und das Problem. Es könnte einen Notfall geben etc., dann weiß der schon Bescheid, nicht? Und kann entsprechend schneller reagieren. Und dann ist man aber tatsächlich bei dieser Art von Reise auch wirklich gut aufgeräumt, potenziell gut betreut. Es ist oft sehr professionell, diese Kliniken an Bord, und dann können Krisen eben auch gut aufgefangen werden.
Es gibt ja sogar Kreuzfahrt mit Dialysestationen.
Tatsächlich. Also das sind Dinge, die waren vor 20 Jahren noch undenkbar. Und heute können wirklich viele chronisch Kranke, die früher angekettet waren an ihre Klinik zu Hause, auch wirklich schöne Reisen unternehmen.
Wie ist das jetzt, wenn meine Kreuzfahrt Gebiete berührt, wo auch Malaria vorherrscht? Dann sind die Ausflüge in der Regel ja relativ kurz am Tag. Meistens ist man auch wieder an Bord, wenn die Dämmerung anfängt und die Stechzeit damit beginnt. Brauche ich trotzdem eine Prophylaxe?
Gerade was die Malaria angeht und Kreuzfahrten haben wir uns in den letzten Jahren sehr entspannt, weil wir gelernt haben, dass es eigentlich nur sehr selten ist, dass Kreuzfahrer Malaria bekommen. Zum einen wird die Krankheit deutlich seltener in vielen Gebieten und zum anderen ist es eben so, dass die Mücken nachtaktiv sind und dann natürlich den Kreuzfahrer nicht mehr erwischen, weil der ist tagsüber an Land. Und Selbst wenn das Schiff im Hafen liegt, Malariamücken würden natürlich nicht auf die Idee kommen, jetzt über ein Hafenbecken hinweg auf ein Kreuzfahrtschiff zuzufliegen. Das wäre ja suizidal für so eine Mücke. Das ist totaler Unsinn, das anzunehmen. Und deswegen sehen wir eben nur extrem wenig Fälle. Hinzu kommt, dass an Bord eben eine gute Klinik ist und zur Not eben auch schnell eine gute Behandlung verfügbar ist. Unterm Strich macht es keinen Sinn, hier die ganze Zeit Chemoprophylaxe, also Tabletten einzunehmen gegen Malaria, weil das Risiko, dass man durch die Tabletten Nebenwirkungen bekommt, die unangenehm oder sogar gefährlich werden können, tatsächlich deutlich höher ist als das Risiko, Malaria zu kriegen. Und deswegen sind auch in Hochrisikogebieten, Westafrika zum Beispiel, wenn dort Kreuzfahrten stattfinden, mittlerweile die Empfehlungen, schmier dich gut ein tagsüber und vor allen Dingen abends, wenn du noch in der Nähe des Landes sein solltest, aber ansonsten braucht man nichts zu tun.
Stichwort einschmieren, Sie denken an Autan?
Ja, wir denken an sogenannte Repellenzien, also Mittel, die auf die Haut aufgebracht werden. Da ist der Goldstandard die Substanz Diethyltoluamid. Das sollte in einer möglichst hohen...
Das ist dieses DEET?
Genau, DEET. Das sollte in einer Konzentration so von 30-50% in dem Repellenz drin sein. Da gibt es verschiedene Produkte, die sehr gut sind, die auch für die Tropen gemacht sind. Die Mittel, die hier überwiegend verkauft werden, sind nicht immer die besten. Man kann zwar hier wirklich gute Mittel kriegen, aber so die gängigen, die Standardmittel sollte man sich vielleicht genau anschauen. Also guter Mückenschutz ist viel wert, weil natürlich die Mücken tagsüber auch Krankheiten übertragen können, wie zum Beispiel Dengue-Fieber. Da ist der Kreuzfahrer nicht vorgeschützt, der ist ja tagsüber unterwegs. Deswegen lohnt sich das bei Landausflügen, das auch zu machen.
Man sagt mal immer wieder, neben diesen chemischen Keulen mit DEET, es gibt auch Naturmittel, die so Lavendel oder sonst was enthalten, die genauso wirksam sind. Könnten Sie das bestätigen?
Es gibt hierzu ziemlich große Studien der Weltgesundheitsorganisation, die sich genau das Thema angeschaut hat, weil man natürlich mückenübertragene Krankheiten schon als Problem wahrnimmt weltweit. Und es ist nicht so, dass die gerade Lavendel oder Zitronella hier einen vergleichbaren Schutz bieten würden. DEET sieht zwar sehr chemisch aus und ist auch eine chemische Substanz, ist aber kein Gift, entgegen landläufiger Meinung. Das Einzige, was es macht, ist, dass es bei den Mücken den Geruchsrezeptor blockiert. Mehr nicht. Das schadet der Mücke auch nicht, dem Menschen auch nicht. Und die Mücke kann einen aber einfach nicht mehr so gut riechen. Und das führt dann dazu, hoffentlich, dass die Mücke jemand anders sticht. Das ist ein Ablenkungsmanöver, mehr nicht und deswegen auch effektiv.
Trotzdem, wenn ich mich damit einspüre, ich finde, es stinkt grässlich. Gut, gehen wir zum nächsten Thema. Auf dem Wasser ist die Sonne natürlich noch viel intensiver als an Land, vergleichbar mit dem Strand, der auch wunderbar reflektiert. Wichtigstes Utensil auf einer Kreuzfahrt ist natürlich auch die Sonnencreme. Jetzt hört man immer wieder, ja, 30-45 Lichtschutzfaktor. Ist das nicht ein bisschen viel? Es sei denn, ich bin jetzt ein sommersprossiger Rothaariger.
Also es hängt natürlich einmal von der Haut ab, ja. Helle Hauttypen brauchen einfach besseren Schutz. Und dann schon auch von der Exposition. Also was mache ich, wenn ich extreme Lichtbelastung habe, also direkt auf dem Wasser bin, was ja reflektiert, dann habe ich natürlich mehr Sonneneinstrahlung von oben und von unten. Und dann sollte man auch einen sehr guten Schutz nehmen. Kinder sind empfindlicher, sollten auch einen sehr guten Schutz nehmen. Man muss aber schon gewahr sein, dass diese Steigerung des Lichtschutzfaktors ab einem gewissen Punkt nicht mehr so viel rausholt. Also Lichtschutzfaktor 20 gibt Ihnen schon einen etwa 95-prozentigen Schutz. Danach wird das halt nur noch sehr wenig, was Sie da noch rausholen können. Dann sind das noch ganz wenige Prozent Sonnenlicht, die Sie abdecken können. 100% geht ja nur, wenn Sie sich einmümmeln, so in Kleidung, die dicht ist, sonst geht das nicht. Das heißt, diese Steigerung ist dann nicht mehr so groß. Muss man sich überlegen, ob das wirklich notwendig ist. Aber grundsätzlich, guter Sonnenschutz ist wichtig. Wichtiger vielleicht als ein hoher Lichtschutzfaktor ist das richtige Anwenden. Dieser Lichtschutzfaktor wird ja definiert durch ein Testverfahren, sogenannte Kulipa-Verfahren, wo eine bestimmte Menge pro Quadratzentimeter Haut aufgebracht wird und dann testet man mit einer Lampe, wie gut der Schutz ist. Und das ist deutlich mehr, als Menschen normalerweise auf der Haut lassen. Vor allen Dingen bei einem teuren Präparat mit einem hohen Lichtschutzfaktor aus der Apotheke. Da will man ja sparsam sein und verteilt das dann möglichst dünn auf der Haut. Und das ist genau der Fehler, weil man dann deutlich weniger Substanz auf der Haut hat, als tatsächlich vorher für den Lichtschutzfaktor getestet wurde. Und dann hat man auch einen sehr viel geringeren Schutz. Also eher großzügig verteilen ist wichtiger als einen bisschen höheren Lichtschutzfaktor.
Morgens auftragen alleine nützt natürlich auch nichts. Man muss es immer wiederholen im Laufe des Tages, weil sobald man mal ins Wasser geht, selbst wenn es eine wasserfeste Sonnencreme ist, so richtig fest bleibt sie nicht auf der Haut.
Ja, das ist klar. Wenn man stark schwitzt zum Beispiel oder halt ins Wasser hüpft, dann ist das natürlich abgewaschen, dann muss man es neu aufbringen. Was man bedenken sollte, ist, dass Nachschmieren, was man machen sollte, nicht den Schutz über den Tag verlängert. Man hat eine gewisse Sonneneinstrahlungszeit, die ist am Anfang recht kurz. Das kann beim hellen Hauttyp nur eine halbe Stunde sein, in sehr sonnenintensiven Gebieten. Die verlängert sich dadurch, dass in der Haut die Melanozyten aktiviert werden, die halt die Bräune produzieren und die einen Hautschutz, einen Sonnenschutz einfach machen. Aber man kann jetzt nicht durch wiederholtes Einschmieren hier mehr Zeit rausschinden. Das verlängert sich natürlich, aber nicht durch Sonnenschutz. Trotzdem muss der Sonnenschutz wiederholt aufgebracht werden, damit einfach das bisschen an Schutz erhalten bleibt, was man da hat.
Es gibt ja die sogenannte ABC-Regel, habe ich mir sagen lassen. Die hört sich zwar ein bisschen spaßbremsend an, soll aber ganz effektiv sein.
Naja, die läuft darauf hinaus, dass man die Sonne halt vermeidet, ne? Also A für Ausweichen, B für Bedecken, C für Cremen. Bedeutet gerade am Anfang, wenn die Haut noch nicht vorbereitet ist, wenn sie hier aus dem Winter dann in die Sonne fliegen, dass man am Anfang sich nicht sofort in die Sonne knallt, sondern eben erst beim Schatten bleibt. Jeder Tag, den sie warten, aktiviert ja mehr Zellen in der Haut, die dann wiederum einen besseren Sonnenschutz machen. Das heißt, wenn man ein paar Tage wartet und dann erst in die Sonne geht, ist das Sonnenbrandrisiko schon mal deutlich geringer als gleich am ersten Tag. Bedecken der Haut, da wo es empfindlich ist, beziehungsweise je mehr Haut man bedeckt, desto weniger Sonnenbrand kann man kriegen schlichtweg. Und eincremen ist eh klar, dass man die offene, die freie Haut dann natürlich noch mit Sonnenschutz versehen sollte.
Und lauert auf See natürlich ein Feind, der uns die Vorsicht zu leicht vergessen lässt, nämlich die wunderbare Brise an Bord eines Schiffes. Die Haut wird immer gekühlt, das heißt, wir merken erst abends, dass wir zum Indianer geworden sind.
Das ist so. Die kühlende Brise kann natürlich dann den Effekt kopieren. Es ist ja, Sonnenlicht besteht ja aus verschiedenen Wellenlängen und das UVA ist das, was man recht unmittelbar merkt, weil das recht langwierig ist, in die Haut geht und dann so eine Hautspannung macht. Das heißt, wenn Sie Sonnenbrand kriegen, merken Sie recht unmittelbar, hoppla, das war zu viel durch den UVA-Effekt. Und dadurch, dass das der Wind aber eben kühlt, vielleicht noch Wasser auf der Haut ist oder ein bisschen Schweiß, kriegt man das zu spät mit. Und dann ist eben schon zu viel UV-Licht auf die Haut aufgetroffen. Und der zweite Effekt, der tatsächlich viel schädlicher ist, UVB, der tritt dann erst nach 12 bis 24 Stunden auf. Und den kann man dann natürlich nicht mehr wegnehmen. Der ist dann schon drin in der Haut quasi und kommt dann zur zweiten Schädigung in der Nacht zum Beispiel.
Und dann noch das Norovirus, da hat man eine wunderbare Kreuzfahrt.
Ja, das will man eben nicht hoffen. Deswegen muss man schauen, dass man die Risiken ein bisschen eindämmt.